ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der Beginn neuen Lebens beflügelt, habe ich gelesen, als ich mich mit dem Beruf der Hebamme ein bisschen näher beschäftigt habe für mein heutiges Gespräch. Mit Julia Rexroth ist nämlich eine Hebamme zu Gast in SWR 1, Leute. Was fasziniert dich an dem Beruf?
Die Gesamtheit der Aufgaben. Natürlich ist es ein riesengroßes Privileg, als Hebamme am Beginn eines jeden Lebens dabei zu sein. Jeder Mensch ist am Anfang von einer Hebamme ins Leben begleitet worden, die meisten zumindest, die allermeisten. Und wir haben da ein tolles Privileg, ein schönes Privileg, eine große Verantwortung und es macht unglaublich Spaß und Freude und ist bereichernd für das Leben, wenn man sowas begleiten darf.
Näher am Leben geht nicht, ne?
Näher am Leben geht nicht, richtig. Und was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, viele sehen uns in diesem Bereich, glaube ich, eher als wäre das unser Hobby. Und das ist ganz wichtig, dass es das nicht ist. Es ist unser Beruf, mit Sicherheit auch ein Stück weit Berufung. Aber trotzdem ist es ein Beruf, der honoriert werden muss. Und da sind wir, glaube ich, jetzt die letzten Wochen und Monate wieder in die Schlagzeilen geraten, weil es einfach nach wie vor so ist, dass die Arbeitsbedingungen, begonnen an der Bezahlung, am Personalschlüssel, an ganz vielen Dingen, einfach nicht mehr gerechtfertigt ist in unserer heutigen Gesellschaft und es auch nicht wirklich wahrgenommen wird und wir auch nicht so richtig gehört werden. Ja.
Die Problemzonen, die sprechen wir später auch noch an. Mir geht es erstmal so um die Faszination, weil ich habe in der Vorbereitung mich beschäftigt, habe ich dann Eigenschaften gefunden, die einer guten Hebamme zugeschrieben werden. Soziale Kompetenz, Zuverlässigkeit, schnelle Auffassungsgabe und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Ist das so eine Aufzählung, die du noch durch andere Punkte ergänzen könntest oder deckt sich das so mit deinen Erfahrungen?
Das deckt sich total mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich meine, uns Hebammen vereint der Wunsch, Frauen während der intensivsten Phase ihres Lebens zu stärken und Familien einen guten Start in ein neues Leben zu ermöglichen. Und dabei tragen wir eine große Verantwortung für das Leben der Menschen und auch das gesellschaftliche Miteinander tatsächlich. Und ja.
Wir können ja mal so die einzelnen Punkte vielleicht ein bisschen durchgehen. Soziale Kompetenz, Zuverlässigkeit ist fürs Vertrauensverhältnis wahrscheinlich, was ja relativ schnell sich ergeben sollte, enorm wichtig.
Richtig,
oder?
Man muss ein ganz feines Gespür für Menschen haben, wie jemand sich öffnen kann, was man dem vermittelt, damit er im Prinzip seine eigenen Kompetenzen auch leben kann dann, ja.
Schnelle Auffassungsgabe, weil rund um eine Geburt nicht alles planmäßig verläuft und ihr dann schließlich ihr habt das Leben im Blick sozusagen, das Leben der Mutter, das Leben des Kindes, das heißt, ihr müsst schnell reagieren?
Es geht immer um zwei Menschenleben, gerade unter der Geburt, wenn wir von Geburten sprechen, aber auch während Schwangerschaft und Wochenbett können immer unvorhergesehene Dinge passieren, für die man einen Gesamtblick haben muss und auch tatsächlich die Auffassungsgabe besitzen muss, ja.
Was mich dann gewundert hat, war die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, weil ich hatte dann so gedacht, oh gut, Kinder kriegen ist ja jetzt relativ unverändert schon seit längerer Zeit.
Das
Worum
ist
geht's
richtig,
da?
Ja, aber unsere Gesellschaft wandelt sich ja stetig die letzten Jahre intensiver als zuvor und wir müssen damit ja mitgehen. Wir können ja nicht irgendwo innehalten in einer Medizin und auch in einem Handeln wie vor 100 Jahren. Wir müssen ja mit allen Dingen mitgehen und auch tatsächlich den Wandel, den unsere Gesellschaft durchmacht, auch mitgehen, damit wir den Anschluss zu den Familien und zu den Frauen nicht verlieren. Und klar ist es auch einem Wandel unterstellt, dass man stetig lernen muss. Es gibt neue Erkenntnisse in der Medizin, wo man mitgehen muss. Es gibt neue Behandlungsmöglichkeiten. Die Technik ist inzwischen so weit, dass man vermeintlich alles weiß, dem dann auch wieder gegenüberstellen, dass halt doch auch ein gewisser Grundinstinkt ganz wichtig ist, den man nicht aus dem Auge verlieren darf.
Wir haben mit SWR 1 Leute ein wenig gebraucht, bis Hebamme Julia Rexroth als Gast in die Sendung kommen konnte. Aber ganz ehrlich, ich dachte, es wäre noch viel komplizierter, weil dein Job, der ist ja nun mal keine Terminarbeit. Auch wenn du keine direkte Geburtshilfe gibst, kann immer eine Anfrage dazwischen kommen. Stand unser Termin jetzt hier, dass du hier zu Besuch bist, auf der Kippe in den letzten Tagen?
Auf der Kippe so nicht, aber Geburten sind nicht planbar, Geburtshilfe ist oft unvorhersehbar, so ist es auch jetzt. Also ich werde hier, wenn ich aus dem Studio rausgehe, noch arbeiten gehen. Ne? Ich habe halt eben meinen Tag verschoben und geschaut, dass dann meine Kinder so lange noch versorgt sind. Sonst hätte es tatsächlich nicht funktioniert, weil es eben so ist, wie es ist, dass man eigentlich nie frei hat. Ja?
Das darf man ja nicht vergessen. Du kümmerst dich nicht nur um andere Familien, sondern du hast auch noch deine eigene Familie sozusagen.
Richtig.
Die halt auch versorgt werden möchte. Wie viele Familien betreust du aktuell?
Boah, das ist unterschiedlich. Also ich betreue im Durchschnitt pro Monat 3 bis 4 Familien. Und bin tatsächlich außerhalb der Geburtshilfe als freiberufliche Hebamme aktuell tätig. Mache Schwangerenbetreuung und hauptsächlich die Betreuung im Wochenbett, sprich wenn die Frauen nach Hause kommen nach der Entbindung, das ist inzwischen sehr, sehr früh, die werden immer früher entlassen von den Kliniken, schaue ich nach den Müttern, dass es denen gut geht, dass sie, wenn sie stillen wollen, dass es stillen klappt, dass beim Kind alles in Ordnung ist, dass das Kind zunimmt, dass es keine Gelbsucht entwickelt, ganz viele Dinge, also genau, das ist so mein Hauptpart momentan.
Geh mit uns vielleicht mal so gedanklich so einen Tag von dir als Hebamme durch. Wann startet der so in der Regel?
Der startet, sobald die Kinder in der Schule sind, lege ich los, bin noch kurz im Büro, organisiere mich dort, checke E-Mails, schaue, was auf mich zukommt, mache das Ganze, den ganzen Bürokram in Anführungszeichen, der eben auch dazu gehört, Verwaltung, Administratives und fahre dann los zu meinen Patientinnen und bin dort vor Ort dann.
Das heißt, Hausbesuche von morgens bis zum Nachmittag?
Bis zum Nachmittag, richtig, ja. Also ich versuche, um die Mittagszeit dann zu Hause zu sein. Gelingt mir aber tatsächlich doch auch nicht immer, ja.
Gibt es den echten Feierabend für dich oder bist du dann sozusagen immer auch irgendwie, dann sind wir wieder beim Thema Zuverlässigkeit, auch auf Abruf, weil du für deine Familien ja auch ansprechbar bist wahrscheinlich?
Man ist Ansprechpartner. Ich versuche schon dann nicht kontinuierlich zu erreichen zu sein, aber da kommt wieder das, was ich ausgangs gesagt habe. Ne? Es ist so, also Hebamme ist kein Hobby, es ist ein Beruf. Man versucht da schon die Distanz zu wahren, aber dadurch, dass man halt relativ nah in die Familien reingeht, fällt es einem manchmal tatsächlich schwer, da dann auch abzuschalten. Und klar ist, wenn wirklich ein Notfall sein sollte, wenn möglich, da und telefonisch erreichbar tatsächlich, ja.
Was ist, wenn jetzt der Notruf sozusagen reinkommt, dann lässt du hier alles stehen und liegen und machst dich auf den Weg?
Gut, als freiberufliche Hebamme im Wochenbett muss ich Notfälle tatsächlich dann auch an einen Kinderarzt oder an einen Gynäkologen abgeben. Deswegen bin ich dann auch die vermittelnde Person, die sagt, wenn wirklich jetzt ein Notfall vorliegt, dann müssen die Frauen sowieso ins Krankenhaus zurückgehen oder zum behandelnden Arzt. Oder auch wenn sie mich nicht erreichen, müssen sie das machen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass sie erst versuchen, mich zu erreichen tatsächlich, ja.
Okay, habe ich rausgehört, Feierabend nur eingeschränkt, weil du sozusagen immer irgendwie auf Abruf bist oder in Bereitschaft bist. Und Neugeborene und Mütter halten sich jetzt auch nicht an Wochen von Montag bis Freitag. Das heißt, auch Wochenendarbeit gehört bei dir selbstverständlich dazu?
Ja, definitiv, auf jeden Fall, weil die Frauen werden die ganze Woche über entlassen, immer nach 2, 3 Tagen spätestens kommen die nach Hause, teilweise auch früher. Und dann sind wir natürlich auch am Wochenende gefragt. Ne? Das holt einen meistens ein, wenn man am Wochenende mal nicht kann oder nicht arbeiten geht, dann merkt man spätestens am Montag, Mensch, jetzt habe ich die Mehrarbeit, die ich mir gespart hätte, wenn ich am Wochenende auch los wäre.
Mhm.
Das gehört da auch dazu, ja.
Die Zahl der Neugeborenen in Deutschland im vergangenen Jahr, die hatte ich schon erwähnt, 677.000. Und jetzt mal dazu die Zahl der Hebammen in Deutschland. Da gibt es unterschiedliche Angaben, schwankt so ein bisschen, bei der Recherche habe ich das zumindest festgestellt, von 18.500 bis 27.000, weil wahrscheinlich auch zwischen freiberuflichen und festen Krankenhauskräften unterschieden wird. Wie ist dein Status oder kannst du bei den Zahlen mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen, welche Zahl stimmt?
Die Zahlen gehen dahin, dass ungefähr 27.000 Hebammen in etwa plus minus in Verbänden organisiert sind, die ihre Interessen vertreten, meine Informationen.
Ja. Das heißt, es gibt darüber hinaus dann noch ein paar mehr, die nicht gemeldet sind? Nee, das geht ja wahrscheinlich nicht. Ne?
Die über die Kliniken laufen, da muss ich aber, also ich denke, die 27.000 kommen ganz gut hin.
Okay, ja. Du bist freiberuflich tätig?
Ich bin freiberufliche Hebamme, genau, ohne Geburtshilfe momentan.
Und wir müssen vielleicht, weil das ist, glaube ich, so ein Wort, was geläufig ist, die Beleghebamme. die müssen wir vielleicht einmal erklären. Das ist nicht eine feste Krankenhauskraft, sondern das ist auch jemand, der freiberuflich tätig sein kann.
Die Beleghebamme war jetzt mit dem neuesten und jüngsten Schiedsstellenentscheid viel in der Presse vertreten. Eine Beleghebamme arbeitet in einer Klinik, betreut eine Frau im Idealfall 1:1, während Schwangerschaft schon, ist dann auch während der Geburt und auch im Wochenbett für die Frau zuständig, rechnet aber ihre Leistungen, obwohl sie die Frau dann auch in die Klinik begleitet, mit den Krankenkassen direkt ab und ist freiberuflich tätig. Mache ich aber momentan aktuell gar nicht und habe ich auch noch nie gemacht, aber tatsächlich war das jetzt in aller Munde, weil es tatsächlich so ist, dass diese aktuelle Schiedsstellenentscheid tatsächlich vor allem die Beleghebammen sehr negativ trifft. Aber auch Wochenbettbetreuungen, Kurse und andere Bereiche einer freiberuflichen Hebamme wurden nicht ausreichend honoriert bei den letzten Vertragsverhandlungen, die dann auch beschlossen wurden über...
Was die Honorierung angeht, da möchte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du hattest eben von deinem Tagesablauf erzählt und deine Hausbesuche sozusagen, die den Tag prägen, angesprochen. Wie läuft so ein Hausbesuch ab? Wie ist der getaktet? Wie eng? Das heißt ja nicht, dass du da dich auch mal entspannt noch auf einen Tee hinsetzen kannst mit der gerade frisch geworden gebackenen Mutter.
Das kann ich rein theoretisch schon, aber das ist nicht vorgesehen in der Bezahlung, ne? Also und im Prinzip in dem Arbeitsumfeld, wo wir arbeiten, sollte man sich schon auch Zeit nehmen. Man kann nicht nur durchgaloppieren durch die Familie. Wir müssen sowohl als Wochenbettbetreuende die Frau anschauen, geht's ihr gut, wie geht's ihr überhaupt, ist sie fit, kann sie aufstehen, kann sie stillen, will sie stillen, was geht mental in ihr vor. Wochenbett ist ein Lebensabschnitt, wo auch tatsächlich hormonell sehr viel passiert mit den Frauen. Man muss abtasten, wie geht's der Frau, wie kommt sie zurecht. Dann schaue ich ganz körperliche Dinge, dass sich die Gebärmutter gut zurückbildet, dass alles regelrecht verläuft. Und dann schaue ich selbstverständlich nach dem Kind, dass es zunimmt, dass der Narbe gut verheilt, dass die Haut in Ordnung ist. Ganz grundlegende Dinge. Und das braucht tatsächlich Zeit. Also, ja.
Trotzdem da nochmal dieses persönliche Gespräch, was, glaube ich, ja gerade in dieser Phase des Lebens auch nicht ganz unwichtig ist, das geht verloren?
Das geht zunehmend verloren, weil tatsächlich die Bezahlung in unserem Bereich so schlecht ist, dass man tatsächlich, um überhaupt von dem Beruf leben zu können, tatsächlich gar nicht so furchtbar viel Persönliches mehr sprechen kann, leider. Weil im Prinzip baut unsere Arbeit ja darauf auf, eine Frau mental so zu stärken, dass sie in ihre eigene Kraft kommt und aus eigenem Kraft auf sich selbst vertraut und damit sehr viel tun kann. Und das, was wir als Hebamme eigentlich vermitteln sollen, die Frau stärken, dass es eigentlich funktioniert, dass es von der Natur so vorgesehen ist, wie alles funktioniert. Das sind tatsächlich Dinge, die mehr und mehr unter den Tisch fallen, die man auch so vielleicht gar nicht mehr so zu 100% vermittelt bekommt, wie man sie gerne vermitteln möchte, weil einfach die Zeit fehlt.
Wir müssen allerdings auch dazu sagen, dass sich in den letzten Jahren etwas geändert hat. Der Hebammenberuf ist kein Ausbildungsberuf mehr, sondern das ist ein Studiengang an 46 Standorten in Deutschland. Hat sich dadurch die grundsätzliche Lage verbessert?
Schleppend und gerade so angemessen dem, was es im Prinzip jetzt auch honoriert werden sollte, würde ich zu behaupten wagen, weil also primär mal gesprochen, gute Arbeit erfordert gute Arbeitsbedingungen und auch eine faire Bezahlung. Und wir wurden zwar auch, das wurde auch in der Presse oder das war auch öffentlich, wir wurden tatsächlich in den Kliniken, wenn eine Hebamme in der Klinik angestellt ist, ist sie jetzt nach Tarifvertrag hochgestuft worden, aber auch eben dem Aufgabenbereich entsprechend angemessen. Also jetzt nicht überdurchschnittlich. Und bei uns freiberuflichen Hebammen ist es ganz essentiell zu bemerken, ja, es hat sich was getan, aber das, was sich getan hat im neuen Hebammenhilfevertrag, der ab 1.11. wirksam werden soll, ist nach wie vor die fehlende Anpassung von Hebammenvergütungen, die noch nicht mal die Inflationsrate komplett berücksichtigt. Und es ist eigentlich genau genommen eine Herabwürdigung aller Hebammen, die nicht hingenommen werden darf. So, es wurde was aufgebessert, ja, aber es war auch tatsächlich bisher
zu wenig.
Viel zu wenig. ich wage sogar zu behaupten, für das, was wir eigentlich leisten sollen, wenn wir wirklich unsere Arbeit richtig und gut machen, in vollem Umfang, unterirdisch.
Lass uns mal auf die Bezahlung eingehen, die Vergütung, die du angesprochen hast. Es gibt eine neue Vergütungsregelung seit diesem Monat, die dann halt ab 1. November auch die außerklinischen Kräfte trifft. Ist das richtig so zusammengefasst?
Das ist eine Übergangsvereinbarung, richtig, durch den neuen Schiedsstellenentscheid. Wirklich die neuen, der neue Hebammenhilfevertrag tritt tatsächlich erst ab 1.11.
okay,
in Kraft.
Wenn ich im Netz mich schlau mache und herausfinden möchte, was oder wie eine Hebamme vergütet wird, dann gibt es eine Spanne von 3.025 Euro Monatslohn bis 4.400 Euro Monatslohn, ohne dass du mir jetzt deinen Kontoauszug auf den Tisch legst. Wie ist das bei dir? Also für was gibt es welches Honorar?
Also die Zahlen, die du jetzt genannt hast, die sind sogar sehr hoch, weil viele Hebammen selbst Kinder haben und deswegen nur im Prinzip in Teilzeit arbeiten.
Gar keine Vollzeitkräfte sind.
Die freiberuflichen Hebammen rechnen tatsächlich mit den Krankenkassen direkt ab und ein Hausbesuch gibt momentan vor Abzug aller Abgaben plus minus 40 Euro plus Wegegeld. Und das ist noch nicht mal irgendwie zeitlich gekoppelt. Es ändert sich jetzt ab 1.11., dass wir nach Zeit abrechnen dürfen. Das ist neu. Davor durften wir einen Hausbesuch im Wochenbett nur pauschal abrechnen. Aber auch die Bezahlung, die es dann ab 1.11. gibt, ist eigentlich tatsächlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Und eigentlich, wenn man überlegt, was an neuen Aufgaben die letzten Jahre auf uns hinzugekommen ist, mit Inflation, mit allem drum und dran, ist es eigentlich nach wie vor.
Was hättest du, zu wenig?
Zu wenig.
Was hättest du dir gewünscht? Was siehst du als angemessene Vergütung an?
Der Deutsche Hebammenverband hatte vor Abzug der Steuern 88 Euro und ein paar, ja, um die 88 Euro angesetzt.
Für diesen einen Hausbesuch.
Das wäre tatsächlich angemessen. Das ist ein Stundenlohn. Wenn man sich umschaut bei anderen Berufen, das wäre angemessen, ja. Und alles, was drunter ist, eigentlich eher wieder ja, dass es halt nicht wirklich honoriert wird nach wie vor. Ne? Und man halt auch die Hoffnung hat, dass es immer noch jemanden gibt, der es trotzdem weitermacht.
Und auf was kommst du dann hinaus ab November, wenn es dann die neue Vergütungsregelung greift, weißt du das?
Die neue Vergütungsregelung haben wir jetzt einen Stundensatz von, aber auch vor Abzug aller Steuernabgaben, auch wohl bemerkt die Versicherung, die wir zahlen müssen, von 74 Euro und ein paar. Ja.
Und dir geht's alleine oder euch Hebammen um eine Wertschätzung, oder?
Naja, wie vorhin schon gesagt, gute Arbeit erfordert gute Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung. Und klar ist unterm Strich die Wertschätzung durch Bezahlung durchaus dann eher gegeben. Klar, ja. Und auch die Anerkennung unserer Aufgaben, ja.
Bisher war Julia Rexroth die Hebamme zu Gast in SWR1 Leute. Jetzt ist Julia Rexroth die Berufspilotin zu Gast. Beschreib uns mal bitte, was das für ein Gefühl ist, wenn du mit einem Flugzeug in die Luft gehst.
Na, die Faszination des Fliegens, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Wie soll man das in Worte fassen? Jeder, der fliegt, der weiß, was uns da oben verbindet. Dass es eine Faszination ist, die Dinge von oben zu sehen, in der Luft zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes über den Dingen zu stehen, die Ruhe zu haben, die Welt als Ganzes zu sehen, auch im übertragenen Sinne, ja. Ich finde manchmal, Reinhard May beschreibt es in seinem Lied, über den Wolken mag die Freiheit wohl grenzenlos sein, auch wunderbar, dass einfach alle Ängste und alle Sorgen so ein Stück weit in der Luft oder während dem Fliegen wie vergessen werden.
Trotzdem ist es ja als Pilotin wahrscheinlich noch mal was anderes, weil wenn wir fliegen, wir Otto-Normalmenschen, dann geht's vielleicht irgendwie in den Urlaub oder sowas. Wir sind gut gelaunt deshalb, aber selbst das Ding dann auch noch unter Kontrolle zu haben, das Flugzeug, das ist ja noch mal was anderes wahrscheinlich.
Ja klar, man muss immer präsent sein. Man hat die Verantwortung für sich selbst. Das ist nicht wie beim Autofahren, dass man mal kurz, wenn was nicht passt, rechts ranfahren kann.
Genau.
Sondern es geht immer ums, in dem Fall dann ums Überleben, ne? Und entsprechend muss man natürlich auch wach präsent sein und sich bewusst, was man macht. Immer einen Plan B haben. Ist so eine gewisse Challenge, eine Herausforderung, die aber ja auch das Interessante mit am Fliegen ist, ja.
Jetzt beherrschst du die motorisierten Maschinen, allerdings auch Fliegen im Segelflugzeug ist dir nicht fremd. Ist das nochmal eindrucksvoller?
Das ist Geschmackssache im Prinzip. Das Segelfliegen. Mit Segelfliegen habe ich ganz normal noch während meiner Schulzeit als Hobby angefangen zu fliegen, weil es auch die günstigste Art und Weise ist, einen Flugschein zu erwerben. Man arbeitet natürlich mit dem Wetter und mit der Natur. Man hat keinen Motor im Segelflieger und ist auf die natürlichen Aufwinde, auf die Thermik angewiesen. Und klar hat es auch einen Reiz und eine Faszination.
Beides unter einen Hut zu bekommen, die Hebamme und die Berufspilotin. Also ich habe jetzt gerade schon so, während du es erzählt hast, so ein paar Parallelen festgestellt, dass man schnell reagieren muss. Also ich glaube, das gilt für beide Berufsfelder. Aber beides unter einen Hut zu bekommen, ist das besonders anspruchsvoll?
Das ist manchmal tatsächlich nicht einfach, richtig, ja, weil sowohl die Fliegerei ist nicht wirklich planbar, ist vom Wetter abhängig primär, als auch die Geburtshilfe ist nicht wirklich planbar. Also das macht es zum einen beides spannend, sind wahrscheinlich auch die Parallelen, die mich daran faszinierend, aber natürlich auch entsprechend schwer, alles unter einen Hut zu bekommen manchmal.
Und die Pilotin als Hauptberuf wäre dir nicht in den Sinn gekommen?
Möchte ich nicht ausschließen, dass ich das auch, wenn ich die Chance dazu haben sollte, irgendwann noch hauptberuflich machen werde. Doch, das ist eher momentan so, dass sich da bisher nicht die Gelegenheit dazu geboten hat.
Gibt es so den einen Moment, wo du sagst, damit bist du mit dem Fliegen infiziert worden? Du hast gesagt, du hast in der Jugend schon angefangen mit dem Segelfliegen. Was war der Auslöser? Gibt es den einen Auslöser für dich?
Ich bin schon als Kind, als Jugendliche viel gereist, war gerne unterwegs, war mit Passagierflugzeugen damals unterwegs und habe jeden Flug gezählt, Abflug 1. Ich wusste, bis ich 17 war, glaube ich, jede Destination und jedes Flugzeug in- und auswendig, wo wir drüber geflogen sind, in über welche Grenzen, über welche Länder. Es war schon immer das Rauskommen, das Fliegen, das in andere Länder kommen auch. Das komplette Gesamtpaket, was einfach mich fasziniert hat daran. Ja.
Ich habe so eine schöne Bezeichnung für unseren heutigen SWR1-Leutegast Julia Rexroth in der Heilbronner Stimme gelesen. Die Wolkenimpferin stand da als Überschrift. Du bist nämlich als Berufspilotin auch Hagelabwehrfliegerin. Ich hoffe, dass die Bezeichnung so richtig ist. Erklär uns den Job doch mal bitte. Was machst du da?
Ja, richtig. Als Hagelabwehrfliegerin geht man im Prinzip, wenn eine Großgewitterlage oder ein Gewitter mit Hagel droht, geht man da in die Luft und hat spezielle Flugzeuge, mit denen man im Prinzip in den natürlichen Aufwindkanal der Gewitterwolke künstliche Kondensationskeime einbringt, mit dem Ziel, dass es keinen Großhagel gibt. Mhm. Sondern im Idealfall kleineren Hagel, der dann, bis er am Boden ist, schmilzt und als Wasser nur noch runterkommt.
Ja. Gibt es da, wenn wir auf den Kalender schauen, ein favorisiertes Einsatzgebiet oder kann das ganze Jahr über kommen? Es gibt ja so eine Gewittersaison schon irgendwie.
Die Gewittersaison geht ab Mitte April los und endet meistens so Mitte Oktober. Und die Hauptzeit ist tatsächlich so Juni, Juli oft. Anfang
kommt
August
also
auch noch. Ja, kommt erst noch. Also im Prinzip an Tagen, wo es sehr, sehr, sehr heiß wird und auch entsprechend viel Energie in der Atmosphäre ist und dann auch die großen Gewitterwolken entstehen können, also wirklich so die Sommermonaten mit Hitze.
Mit wem bist du dann im Austausch? Also das heißt, du kriegst irgendwie den Anruf, Julia, heute musst du in die Luft, da droht uns was?
Genau, wir sind begleitet von studierten Meteorologen, die tatsächlich sich darauf spezialisiert haben, uns Hagelflieger zu beraten. Die geben uns morgens per E-Mail schon Bescheid über die Großwetterlage, geben dann, wenn es am Vormittag noch nicht hagelt oder nicht gewittert, auch nochmal um die Mittagszeit ein Update, ob es wirklich nötig ist, überhaupt loszufliegen oder ob wir zu Hause bleiben können. Und wenn wir losfliegen müssen, stehen die uns tatsächlich auch zur Seite und machen noch eine sogenannte Intensivbetreuung, sprich sagen ganz genau, wann wir los müssen, zu welcher Wolke. Und sogar in der Luft noch, welche Wolke wir an welcher Stelle im Prinzip am effektivsten anfliegen sollen.
Okay, jetzt kenne ich es aus dem Auto. Wenn ich unterwegs bin und es blitzt und kracht, dann fühle ich mich sicher, weil ich habe gelernt, ich sitze im faradäischen Käfig. Da kann mir im Auto relativ wenig passieren. Wie ist das, wenn du mit deinem Flugzeug in oder ganz nah an Gewitterwolken fliegst? Wie gefährlich ist das tatsächlich?
In die Gewitterwolke reinfliegen sollte man tunlichst vermeiden, weil das ist definitiv zu gefährlich. an die Gewitterwolke ran. Man muss sich gut mit dem Wetter auskennen. Man sollte immer in die natürliche Aufwindzone der Gewitterwolke fliegen, sprich dem Gewitter voranfliegen. Und entsprechend eben aufpassen, dass man nicht zu nahe ans Gewitter kommt, weil da ja auch die Aufwinde herrschen, die notwendig sind, um überhaupt die Wolke mit Silberjodid bearbeiten zu können.
Wie mutig bist du so?
Das hat mit Mut nichts zu tun. Man muss da sogar sehr vernünftig vorgehen und immer einen Plan B haben. Man muss informiert sein über die Gesamtwetterlage. Man muss aufmerksam sein, man muss präsent sein. Wetter ist unvorhersehbar und unberechenbar, wird es auch immer mehr in meinen Augen. Und Mut gehört da nicht dazu. Ganz im Gegenteil, eigentlich sogar sehr viel Vernunft.
Hattest du dramatische Situationen, die du aufgrund deiner Einsätze erlebt hast?
Dramatische Situationen in diesem Sinne, nein. Natürlich kommt man doch mal schneller in ein Wetter rein, als man gedacht hat. Aber dafür muss man dann eben diesen Plan B haben, dass man ausweicht, an einem Platz landet, wo man nicht vorgesehen hatte zu landen und sich damit immer auf der sicheren Seite bewegt, gerade mit diesen kleinen Maschinen.
Okay. Hagel kann ganze Ernten zerstören. Wer sind da deine Auftraggeber? Wie kann ich mir das vorstellen?
Die Auftraggeber sind Bauern und Landwirte überwiegend, die eben ihre Felder entsprechend schützen wollen und da Interesse daran haben, dass die Gebiete, wo sie anbauen, auch entsprechend durch die Hagelabwehr geschützt werden.
Das heißt also, Obst- und Weinbauern wollen, dass ihre Früchte logischerweise an der Pflanze bleiben.
Richtig, ja.
Wie oft bist du sozusagen als Hagelabwehrfliegerin im Einsatz? Du hast gesagt, die Saison ist Mitte April bis Oktober.
Es sind so durchschnittlich zwischen 20 und 30 Einsätzen pro Jahr, die man so fliegt, grob geschätzt. Ja.
Und deine Region ist welche?
Ist im ganzen Südwesten Deutschlands eigentlich, ist die Hagelabwehr stationiert.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, anzugeben, welcher Schaden eben durch solche Flüge nicht entstanden ist.
Richtig, man kann keine Gewitterwolke vergleichen, die mit Silberjodid bearbeitet wurde und geimpft wurde, mit einer, die nicht geimpft wurde, weil kein Gewitter gleich ist wie das andere. Ne? Man weiß, dass es im Labor funktioniert, aber man kann mit Radaraufzeichnungen natürlich beobachten, hat sich da, wo ein Gewitterflieger an einer Wolke war, das Gewitter aufgelöst, hat sich es vielleicht sogar danach wieder aufgebaut. Insofern kann man recherchieren und auch forschen, genau.
Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt den Vorwurf, dass es keine wissenschaftlich fundierten Arbeiten zu diesem Thema gäbe, die die Wirkung von Hagelabwehrflügen belegen. Was kannst du dem entgegenhalten?
Na, ich kann dem definitiv entgegenhalten, dass wir durchaus den Wetterdienst haben, der unsere Flüge begleitet und beobachtet und aufzeichnet und auch sehr wohl beobachtet, was tut sich, solange ein Hagelflieger an diesen Wolken fliegt und was tut sich wiederum, wenn der Hagelflieger wieder weggeht von den Wolken. Insofern ist es schon wissenschaftlich auch betreut.
Du hast eben schon deutlich gemacht, was dieses Silberjodid, ihr habt an euren Spezialfliegern dann halt, was sind's, kleine Kanonen, klingt immer so ganz martialisch, aber Silberjodid wird in die jeweilige Wolke geschossen. Was macht das Silberjodid dann da genau?
Das Silberjodid, das wird in Generatoren, die am Flugzeug angebracht werden, verbrannt und bringt zusätzliche künstliche Eiskeime in die Gewitterwolke rein, zu den natürlichen dazu. Und durch diese Eiskeime, Kondensationskeime, kann sich die Feuchtigkeit an mehr Anhaftungspunkte festsetzen und gibt keinen so großen Hagel, sondern eher kleineren Hagel, der dann aus der Wolke fällt und im Idealfall sogar schmilzt, bis er am Boden ist.
Bist du durch diese Einsätze auch so zur Hobbychemikerin geworden?
Nicht wirklich, nein.
Wusstest du das vorher schon so? Oder das ist ja auch ein Wissen, das man sich dann aneignen muss wahrscheinlich.
Ja, richtig, natürlich. Das lernt man dann im Laufe der Jahre.
Es heißt, dass Silberjodid jetzt nicht unbedingt der verträglichste Stoff ist. Es gibt eine Stoffdatenbank, Gestis heißt die, da wird mit dem Signalwort Achtung Silberjodid belegt. Es ist allerdings nicht umweltschädlich, wenn ich richtig informiert bin.
Wir haben das in sehr geringen Mengen dabei an unseren kleinen Fliegern dran. Es wird zusätzlich verbrannt und ein großer Anteil daran ist Aceton, der sowieso verbrennt und in diesen kleinen Mengen in die Atmosphäre eingebracht, gibt es keine Nachweise, dass sowas am Boden ankommt.
Hast du das Gefühl, dass diese Hagelabwehrflüge in den letzten Jahren zugenommen haben?
Ist eigentlich gleichbleibend, würde ich fast gar zu behaupten wagen. Es gibt Phasen oder Jahre, die trockener sind, wo nicht so viel geflogen wird. Und dann gibt es wieder Jahre mit sehr viel Niederschlag, wo mehr geflogen wurde.
Es gibt Reaktionen auf dich als Hebamme. Ich habe hier zum Beispiel Sabine Maisgeier aus Uldingen-Mühlhofen. Die hat geschrieben, ich bin eine Kollegin und finde es sehr schade, dass bei Sparmaßnahmen immer bei den Frauen gespart wird, auf beiden Seiten. Auch ich bekomme viele Anfragen, wenn der Frauenarzt nicht erreichbar ist, Wochenende, Feiertage oder nach der Sprechstunde. Der einzige Tag, an dem ich nicht erreichbar bin, ist übrigens der schmutzige Donnerstag, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich wohne am Bodensee, da ist das praktisch ein Feiertag. Anbei schicke ich ein Foto der Vergleich von Honoraren. Öffne ich dieses Foto, sehe ich dort, der Schlüsseldienst kostet mich 200 Euro, kann an Feiertagen übrigens auch noch höher liegen. Der Wochenbettbesuch kostet mich 44,43 Euro. Und ich glaube, dieser Punkt, Julia, dieser Vergleich macht doch schon einiges deutlich, oder?
Der Vergleich macht eigentlich ganz hervorragend deutlich, was unsere Problematik ist. Weil angenommen wir Hebammen dürften das, was die Kollegin schreibt, auch wieder Schlüsseldienst abrechnen. Unterm Strich wäre die Rechnung, würde ich sogar zu behaupten wagen, viel, viel lukrativer für die Krankenkassen. Weil angenommen ich dürfte den Umfang, dass ich am Wochenende da bin, dass ich abends auch noch telefonisch erreichbar, alles abrechnen, pauschal wieder Schlüsseldienst für 300 Euro, dann wäre die Frau im Prinzip so super begleitet, dass ich meine Aufgabe auch mit diesem Honorar so ausführen könnte, dass mir als Hebamme geholfen wäre und damit als ein gerechtes Frauengehalt, als auch die Frau super betreut wäre, weil dann habe ich als Hebamme eigentlich die Möglichkeit, erst meinen Beruf so auszuüben, wie es eigentlich gedacht ist, dass ich der Frau schon während der Schwangerschaft vermitteln kann, hier läuft alles richtig, vertraue in dich selbst, ihr zuhören, ihr zu zeigen, was von der Natur so gewollt wird, ihr unter der Geburt zur Seite stehen, ihr im Wochenbett zur Seite stehen. Wenn dieses Gesamtpaket passen würde, würden wir eigentlich oder die Krankenkassen sich unterm Strich so unglaublich viel sparen. Und das finde ich unglaublich schade, dass das nicht anerkannt wird. Weil ich meine, mit dem, was wir als Hebammen gelernt haben, wenn wir damit effektiv arbeiten könnten, ohne Zeitdruck, ohne Personalmangel, ohne zu wenig Honorar, wären wir, glaube ich, was die Prävention anbelangt, noch viel, viel besser und effektiver und unterm Strich auch für die Krankenkassen, weil wir aufklären könnten, weil wir präventiv arbeiten könnten, viel effektiver und auch unterm Strich tatsächlich günstiger, auch wenn wir mehr verdienen würden.
Weil die Rechnung also, eben weitergeht.
Die Rechnung würde aufgehen.
Möglicher Folgekosten. Frauke Petri Schuhknecht aus Walzbachtal hat sich gemeldet. Ich möchte mich der Kollegin gerne anschließen. Also dir, der Hebammenberuf ist kein Hobby und Hebammen geben keine Tipps, sondern beraten Familien qualifiziert und aufgrund ihrer Expertise. Und das schließt sich an, was auch Astrid Weiß-Mattisik aus Schönberg schreibt. Denn ihr geht es auch darum, dass um das Berufsbild deutlich zu machen, es geht auch um eine Betreuung von Neugeborenen mit möglichen Fehlbildungen. Es geht um Mütter mit psychischen Störungen, psychiatrischen Krankheiten, Depressionen bis hin zu Drogenproblemen. Das hat man ja so erstmal nicht auf dem Zettel, was dann auch bei euch sozusagen als Herausforderung auf dem Tisch liegt.
Richtig, das ist zum einen die Sozialkompetenz, die man mitbringen muss. Das Gesamtbild, eine Hebamme war schon in der Antike dafür vorgesehen, die Fürsprecherin einer Frau und einer Familie zu sein. Heute ist sie wirklich eine kompetente Fachkraft, die unglaublich viel wissen muss, mitbringen muss. Es gibt viele Neugeborene, es gibt Komplikationen. Es gibt ganz, ganz viele soziale Aspekte, die da reinspielen und die auch miteinander verknüpft sind, die man auch erstmal als Hebamme, als Kernkompetenz besitzen muss, um die Dinge zu erkennen und auch greifen und begreifen zu können.
Ja. Und Sandra Mohm, SWR1-Hörerin, die fragt, ob man das nicht sogar noch ein bisschen ausweiten kann. Sie schreibt, ich würde mir gerne wünschen, dass der Beruf der Hebamme nicht nur während und nach der Schwangerschaft gefragt wäre, sondern auch dann, wenn wir Frauen in die Menopause kommen. Da gibt es wieder die Situation, wo sich der Körper einer Frau nochmals gänzlich verändert. Ist das ein Bereich, wo du sagst, das könnte funktionieren?
Das könnte, wage ich zu behaupten, durchaus funktionieren, weil wenn man einer Frau als Hebamme vermittelt, wie ihr Körper funktioniert, warum er so funktioniert, dass sich tatsächlich auch hormonelle Vorgänge im in den Wechseljahren vielleicht wieder einstellen, die während der Schwangerschaft und der Geburt so waren. Wenn dieses Grundverständnis da wäre, wenn man den Frauen vermittelt, wie bewege ich mich gesund, wie lebe ich gesund, wie sorge ich für einen mentalen Ausgleich, wie kann ich auf meinen Körper vertrauen, dann würden sich, glaube ich, sehr viele Dinge mit einem anderen Wissen mit Sicherheit sparen, ja.
Julia Rexroth in SWR1, Leute, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.